Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Mittwoch, dem 14. April 2010. Die Themen heute: historischer Rechtsrutsch in Ungarn, Versuch einer Deutung. Im Fall eine Ausstellung über die Schweizer Sozialhilfe. Und Psychoakustik, vom Einfluss der Klänge auf unseren Alltag. Am Mikrofon begrüßt Twilma Roll.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Kurznachrichten. Die Linke im Kanton Bern will ihre Kräfte bündeln. Die SP und die Bern-Jurassische Partei Parti Socialist Autonom PSA bilden im Grossen Rat eine gemeinsame Fraktion. Die SP will sich damit weiter an die linken Kräfte im Berner Jura annähern, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Bereits vor 4 Jahren wurde ein erster Versuch gestartet, der aber scheiterte. Der Name der neuen Fraktion für die Legislatur 2010 bis 2014 lautet SP-JUSO-PSA-Fraktion. Einsetzen will sie sich vor allem für Solidarität, Chancengleichheit, eine gesunde Umwelt und ein bezahlbares Gesundheitswesen für alle. Auch die Mitteparteien spannen im Grossen Rat zusammen. Die Grünliberalen und die liberalsoziale CVP haben sich auf die Bildung einer gemeinsamen Fraktion geeinigt. Präsidiert wird sie von Jan Flückiger, Präsident der GLP Kanton Bern. Die Fraktion will sich in der kommenden Legislatur vor allem auf Umwelt- und Finanzthemen, die Sicherung von Arbeitsplätzen, soziale Sicherheit und die Stärkung der Familien und der Bildung konzentrieren. Bundespräsidentin Doris Leuthard zeigte sich nach dem Gipfeltreffen über nukleare Sicherheit in Washington positiv überrascht. Die über 40 Staats- und Regierungschefs seien sich einig, dass ziviles Nuklearmaterial, wie es etwa in Kraftwerken oder in Spitälern verwendet wird, besser geschützt werden müsse. Denn mit dem steigenden Energiebedarf und den vielen neuen Atomkraftwerken habe auch die Bedrohung zugenommen. Leuthard meinte, wichtig sei, dass die USA nun in dieser Diskussion die Führung übernehmen würden. Viele internationale Verpflichtungen zu nuklearen Themen seien von zahlreichen Ländern noch nicht ratifiziert worden. Die Schweiz gehe hier mit gutem Beispiel voran, sie habe alle Nuklearverträge verabschiedet. Bei einem schweren Erdbeben im Nordwesten Chinas sind rund 300 Menschen ums Leben gekommen, rund 80.000 Menschen seien verletzt, wie die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua vermeldete. Die Zahl der Toten und Verletzten dürfte jedoch noch ansteigen. Soldaten sind derzeit auf der Suche nach Überlebenden. Die Rettungsarbeiten werden jedoch durch zerstörte und blockierte Straßen erschwert. Zudem sind in einem Staudamm Risse festgestellt worden. Im dortigen Bezirk leben rund 80.000 Menschen. Das Erdbeben hatte laut der US-Erdbebenwarte eine Stärke von 6,9. Zum Wetter: heute ist es zuerst noch sonnig, im Tagesverlauf kommen aus Osten dickere Wolkenfelder auf, die Temperaturen liegen um 14 Grad bei einer leichten Brise. Morgen Donnerstag ist es wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern, aber auch sonnigen Abschnitten bei 13 Grad. Der Freitag und auch das Wochenende sollten ebenfalls ziemlich sonnig werden und es wird wärmer bei Temperaturen um 16 Grad.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zu unserem ersten Beitrag. Die rechtskonservativen und rechtsextremen Kräfte in Ungarn haben am Wochenende über 70% der Stimmen auf sich vereinen können. Die rechtskonservative Partei Fidesz von Viktor Orban kam auf über 52% der Stimmen, die rechtsextreme Partei Jobbik auf über 16%. Die genaue Kräfteverteilung im Parlament wird erst nach den Stichwahlen in 2 Wochen feststehen. Klar ist aber schon jetzt, in Ungarn gab es einen historischen Rechtsrutsch. Doch warum stoßen diese Parteien auf so große Sympathie bei den Wählerinnen und Wählern? Darüber sprach Radio Korax mit Tina Böhni. Sie ist freie Journalistin in Ungarn und Gründerin der Stiftung Manusch, die mit jugendlichen Roma arbeitet. Der klare Sieg der rechtskonservativen Fidesz habe niemanden erstaunt, sagt Gina Böhni. Was erstaune, sei aber der klare Wahlsieg der rechtsextremen Jobbik.
Obwohl alle wussten, dass Fidesz gewinnen wird, ist man überrascht, dass die Jobbik so stark gewonnen hat mit 17%. Das heißt, insgesamt haben rund 70% der Ungarn, Ungarinnen für eine Rechtswende gestimmt. Für eine Politik, wo man nicht weiß, wo es hinführen wird.
Der Vorsitzende von Jobbik, Gábor Vona, sagt selbst, wir sind so etwas wie die letzte Hoffnung der kleinen Leute hier. Worin drückt sich denn die rechtsextreme Politik der Jobbik aus, ihr Nationalismus oder ihr völkisch-rassistisches Denken?
Sie hat erstens einmal Furore gemacht mit ihrer Kampagne, die sie vor gut anderthalb Jahren begonnen hat, nämlich Hetze gegen die Roma. Die Jobbik, das heißt auf Deutsch die Besseren. Sie sprachen über die Zigeunerkriminalität und sagten den Kampf an. Sie kämpfen jetzt auch gegen Judenkriminalität. Auf jeden Fall hat sie damit sehr große Sympathien erworben, vor allem auf dem Lande, wo es sehr viele Arbeitslose gibt, sehr viele arme Leute und auch das Gros der Roma lebt. Und die Jobbik, sie ist dann von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf marschiert mit ihrer paramilitärischen Organisation, die sie ins Leben gerufen hat, die Magyar Garda, die ungarische Garde. Und sie haben jeweils die Leute verängstigt in den Dörfern, weil sie haben ja ganz klar gesagt, wir werden hier Ordnung schaffen. Ich war selbst Zeugin, wie sie in ein kleines Dorf kamen, über 100 Leute in schwarze Uniformen aufmarschieren und gegen die zigeunerische Bevölkerung sprechen. Diese Verängstigungspolitik haben sie betrieben in den letzten anderthalb Jahren und noch dazu kommt, dass mindestens 8 bis 10 Leute ermordet wurden. Es wurde nie bewiesen, ob es Leute der Magyar Garda oder der Jobbik waren. Wahrscheinlich waren es einfach Sympathisanten. Also sie haben Angst und Schrecken verbreitet und sie sind herumgefuhrwerkt wie Kuckucksklan-Leute.
Der Fidesz-Chef Viktor Orban hat ja im Wahlkampf gesagt, er strebe eine Politik an, in der in den nächsten 15 bis 20 Jahren nicht ein duales Kraftfeld herrscht, also ein Zwist zwischen Rechtskonservativen und Sozialisten, sondern eine Politik, die das ständige Regieren zum Ziel hat. Nun hat er die absolute Mehrheit, unter Umständen kann er sogar die Zweidrittelmehrheit gewinnen in den Nachwahlen bzw. koalieren mit der Jobbik. Wie realistisch halten Sie dann das Ziel von Viktor Orban, ständig zu regieren in den nächsten 20 Jahren?
Sicher hat er die besten Chancen dazu. Er hat ja schon das absolute Mehr und er hat auch das Ziel, die Zweidrittelmehrheit im Parlament zu erreichen. Und die nächste Wahlrunde, die ist in 2 Wochen, am 25. April. Und ich kann mir vorstellen, dass er das erreichen wird. Wenn er 2/3 Mehrheit hat im Parlament, dann kann er ohne weiteres die Verfassung ändern. Und ich stelle mir vor, dass aufgrund der Erfahrung, als er Ministerpräsident war, von 1998 bis 2002, da hat er auch in die Gesetzgebung eingegriffen.
Es gibt den Publizisten Paul Ledwiner, der gesagt habe, die Fidesz sei eine Führerpartei. Glauben Sie, dass Viktor Orban ein autoritäres Regierungsprogramm verfolgt?
Unbedingt, das ist ganz klar. Er hat sich zwar schon sehr oft gewandelt, er war ja früher in den 90er Jahren ein Radikaler, ein Liberaler und hat es nun bis zum Konservativen geschafft.
Sagt Gina Böhni, freie Journalistin in Ungarn und Gründerin der Stiftung Manusch.
95,6. Rabe Info.
Vor dem Berner Kornhaus steht ein greller rot-oranger Zeitungsständer. Daneben sieht man einen Umriss der Schweiz am Boden, ebenfalls in grellen rot-orange. Darin sind in derselben Farbe Zahlen mit kleinen Stichworten geklebt. Diese Objekte gehören zur Ausstellung Im Fall, welche über die Sozialhilfe in der Schweiz aufklären will. Shine McKay hat sich die Ausstellung angesehen und sich von der Projektleiterin Caroline Knupfer durch die Ausstellung führen lassen.
Das ist das Konzept der Ausstellung, dass wir auch im Außenraum präsent sein möchten. Wir möchten nämlich die Leute anlocken, die Ausstellung zu besuchen, und wir möchten auch schon draußen im öffentlichen Raum Informationen vermitteln. Deshalb haben wir einerseits statistische Fakten auf den Boden geschrieben, aufgeklebt zur Sozialhilfe und Armut in der Schweiz. Wir haben auch einen sogenannten Lebensweg auf den Boden geklebt, der mögliche Gründe für den Sozialhilfebezug angibt. Und wir haben eine 3D-Statistik in Form einer Schweizer Karte konstruiert, wo man sieht, in welchen Kantonen wie viele Personen auf Sozialhilfe angewiesen sind.
Die grelle rot-orange Farbe dominiert auch die Ausstellung im Innenraum im Berner Kornhausforum. Dort ist das Thema Sozialhilfe in den unterschiedlichsten Varianten umgesetzt. Am Anfang der Ausstellung stehen zwei Fotostrecken von Sozialhilfebeziehenden. Sie haben ihre Tagesabläufe fotografisch festgehalten. Geht Mensch weiter, springen einem zwei große rot-orange Einkaufswagen ins Auge. Sie sollen verdeutlichen, was Sozialhilfe heisst.
In diesem Einkaufswagen sehen wir Waren drin, und zwar ein Einkaufswagen zeigt den Inhalt einer alleinstehenden Person, die 12 Franken pro Tag zur Verfügung hat für Esswaren und Getränke. Das ist das, was die Sozialhilfe pro Tag einer alleinstehenden Person gewährt.
Die Ausstellung im Fall beinhaltet ebenfalls eine Buchecke und eine Diskussionsecke für ausstellungsergänzende Veranstaltungen. Und die Besucherinnen und Besucher können anhand eines Computerspiels erfahren, wie Mensch sich das Geld von der Sozialhilfe einteilen muss.
Bei diesem Spiel geht es darum, dass man ein Gefühl bekommt, wie es ist, mit knappen Mitteln zu leben. Man kann eingeben, wie viele Personen in einem Haushalt leben, und es wird einem als Ausgangslage der Grundbedarf für den Lebensunterhalt, das ist der Betrag, der einem gegeben wird von der Sozialhilfe für die täglichen Ausgaben ohne Miete und ohne Krankenkassenversicherungsprämie. Und mit diesem Geld müssen dann die Sozialhilfebeziehenden im Monat leben. Im Computerspiel kann man diesen Betrag verbrauchen in 7 Konsumwelten, und da kann man dann selber erleben, wie der Grundbedarf, wie schnell dieser aufgebraucht wird.
Zu Wort kommen in der Ausstellung auch Sozialhilfebezügerinnen selber. In einer Videobox erzählen zwei Betroffene über ihren Lebensweg, wie sie zur Sozialhilfe gekommen sind, wie der Umgang mit den Sozialarbeitenden ist und wie es sich mit Sozialhilfe leben lässt.
Es ist das existenzielle Grundminimum, das ich bekomme. Das bedeutet, dass ich schaurig muss Geld einteilen muss. Wenn ich jetzt eine grössere Rente habe, zum Beispiel, könnte ich mir mehr erlauben. Das aber nicht der Fall ist, muss ich immer seit längerem eigentlich schon schaurig aufs Geld schauen. Ich kann zum Beispiel nicht grössere Ferien machen, ich kann manchmal Anschaffungen nicht tätigen, die ich gerne hätte. Also ich muss schaurig schauen, dass das, was ich wirklich brauche, dass es für das auch reicht.
Ich bin nicht so materialistisch. Das ist ein riesiger Vorteil. So, das Geld, das ich habe vom Sozialamt, reicht meine sehr spartane Geschmack zurzeit. Luxuriös ist es nicht. Überhaupt nicht.
Die Ausstellung über die Sozialhilfe in der Schweiz ist angereichert mit Texten und Fakten über die Armut und die Sozialhilfe in der Schweiz. Außerdem gibt es Interviews mit Sozialfirmen, mit Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden zu lesen. Organisiert hat die Ausstellung im Fall die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe SKOS. Sie will im internationalen Jahr gegen Armut und Ausgrenzung über Sozialhilfe informieren und aufklären.
In den letzten Jahren stand die negative Presse stark im Vordergrund, und wir möchten natürlich auch einfach einmal aufzeigen, was die Sozialhilfe überhaupt macht und wer die große Mehrheit der Sozialhilfebeziehenden sind, die nämlich nicht negativ in der Presse auftreten müssen, weil sie ganz normale Bürgerinnen und Bürger sind, weil sie Geschichten haben, die sie eines Tages auf die Sozialhilfe geführt haben und die es gilt anzuhören und ernst zu nehmen. Es ist ein soziales Phänomen und Problem, das 10% unserer Bevölkerung von Armut betroffen sind. Es geht uns alle an. Wir müssen hinschauen und hinhören.
Caroline Knupfer von der SKOS, Projektleiterin der Ausstellung «Im Fall zur Sozialhilfe in der Schweiz». Die Ausstellung ist noch bis am 30. April im Kornhausforum Bern zu sehen und wandert danach durch die Schweiz. Zur Ausstellung gehört auch ein Rahmenprogramm. Dieses ist im Netz einzusehen unter www.im-fall.ch.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zu unserem letzten Beitrag. Warum klingt ein Geräusch, wie es klingt? Und was löst das bei uns aus? Und warum werden Klänge extra produziert, um unser Verhalten zu steuern? Und wie klingen sie? Damit beschäftigt sich die Wissenschaft der Psychoakustik. Theresa Beyer ist in die Welt des Klangs und der Psychoakustik eingetaucht und hat dafür eine Psychoakustikerin besucht.
Neulich hat mein Kollege voller Stolz sein neues Motorrad vorgeführt. Wie sonor, kraftvoll und wohl der Motor tönt, wie rund dieses Geräusch an seinen Ohren liegt. Trotz guten Willens fand ich das Geknattere einfach nur scheppernd, rau und furchtbar störend. Aber höre ich anders? Oder finde ich einfach nur Motorräder doof? Was nehme ich da eigentlich wahr? Ist Geräusch überhaupt gleich Geräusch? Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, habe ich Anja Kurz gefragt. Sie ist Psychoakustikerin und Audiologin und hat mir erstmal erklärt, dass ich mit dem Wort Geräusch nicht so weit kommen werde.
Wissenschaftlich benutzen wir das Wort Geräusch nicht. Also wenn wir ja Geräusch übersetzen, dann ist es auf Englisch, dann ist es Noise oder Sound. Sound ist sowas wie Klang, sowas wie Ton. Noise ist Lärm.
Geräusch ist also eher ein landläufiger Sammelbegriff für ein hörbares Ereignis. Wenn auch das Wort schwammig ist, ich habe bei Geräusch sowas wie Motorengeräusch, das Knarren einer Tür, das Pfeifen eines Gaskessels oder das Schnarchen des Großvaters im Ohr. Physikalisch sind solche Geräusche heutzutage leicht zu erfassen. Es gibt Spektralanalysen, Amplituden, Hüllkurven, verschiedene Filter und viele bunte Graphen, die den Klang visualisieren und in Zahlen pressen. Was die Geräusche aber bedeuten, was sie in uns auslösen, ist etwas sehr Subjektives. Und dafür gibt es eine ganze Wissenschaft.
Die Psychoakustik beschäftigt sich ja damit, objektive Gegebenheiten, also wirklich Schallereignisse zu messen mit einem Pegelmesser oder zu bewerten und dann in Bezug zu setzen mit Emotionen, mit Wahrnehmung.
Man kann aber keinesfalls absolut sagen, welche Komponenten eines Geräusches nun genau welche Emotionen auslösen. Dazu ist ein Geräusch zu komplex. Vor allem aber hört jeder Mensch sehr individuell und im Hören und Deuten des Gehörten sind wir beeinflusst von unserem Geschlecht, vom Alter, der Kultur, in der wir aufgewachsen sind und natürlich von persönlichen Vorlieben.
Und da kommt man dann schon auf an die Grenze von der Psychoakustik, die messbar zu machen. Weil wir mit objektiven Messverfahren, wir versuchen das alles zu normen, wir versuchen es auf die Physik hinunterzubrechen. Aber das ist eben nicht so einfach.
Deshalb sind in der Psychoakustik auch Befragungen zum Geräuschempfinden Teil der Forschung. In Untersuchungen bekommen Testpersonen Geräusche vorgespielt und bewerten diese mit verschiedenen Attributen, wie laut, leise, angenehm, unangenehm oder scharf, stumpf. Die Ergebnisse erlauben dann die Wirkung der Geräusche zu kategorisieren und bestimmte Geräusche bestimmten emotionalen Reaktionen zuzuordnen. Es gibt einen ganzen Industriezweig namens Sounddesign, der sich diese Erkenntnisse zu Nutzen macht.
Durch Musik, durch Geräusche kann man sehr gut manipuliert werden.
Da geht es nicht nur um emotionale Identifikation von bestimmten Marken durch wiedererkennbare Klänge, sondern auch darum, dass wir zum Beispiel bei einer bestimmten Hintergrundmusik im Supermarkt mehr zuschlagen. Berechnete Klänge umgeben uns bei ganz alltäglichen Handlungen. So haben Designer versucht, Geräusche so zu optimieren, dass das Knistern der Kekspackung den Appetit anregt, das Zischen beim Öffnen einer Cola-Dose sprudelnde Frische impliziert oder das Geräusch der Wohnungstür, die ins Schloss fällt, so klingt, dass wir uns sicher fühlen. So beeinflussen Geräusche also mehr oder weniger unterbewusst unser Kaufverhalten. Und bestimmt werden auf diese Weise auch Erwartungen geprägt. Anja Kurz?
Warum ein gewisses Cornflakes-Hersteller, warum der Crunchy Cornflakes hat? Was ist jetzt Crunchy? Wann ist es Crunchy? Da können Sie sich sicher sein, dass sicherlich 20 Personen mal was vorkauen mussten. Oder wann klingt ein Sportauto wie ein Sportauto und spricht das jetzt mehr Männer oder Frauen an? Ich meine, haben Sie sich schon gefragt, warum Ferrari immer rote Autos hat? Das sind ganz klare Aussagen. Da kommen dann auch wieder die visuellen Reize mit dazu, weil rot und das in der Kombination mit einem Auto bedeutet, es ist schnell, es ist dynamisch, es ist aggressiv.
Das hat eine Untersuchung gezeigt, in der Testpersonen Geräusche vorgespielt und dabei Bilder roter Autos gezeigt bekommen haben. Die gleichen Geräusche wurden als leiser beurteilt, wenn die Autos eine grüne Farbe hatten. Das ist also noch ein weiterer wichtiger Aspekt. Die visuelle Wahrnehmung spielt in die Wahrnehmung von Geräuschen ganz gehörig mit rein. Auch das, was wir als unangenehmen Lärm empfinden, hat stark mit dem, was wir sehen, überhaupt mit dem ganzen Kontext zu tun.
Wenn Sie an einer vielbefahrenen Straße wohnen, gegenüber nur Häuserblocks haben, dann werden sie sich deutlich mehr belästigt fühlen, als wenn sie jetzt an einer vielbefahrenen Straße wohnen und aber einen Ausblick in einen Grünpark haben. Das wird sie wieder positiv beeinflussen.
Ein Geräusch ist also lange nicht nur alleiniges Geräusch. Was sich für Welten öffnen, wenn auch kleine, vielleicht banale Geräusche genau erspürt werden, wenn man sich mal über die Empfindungen, die bestimmte Geräusche auslösen, Gedanken macht und sensibel ist gegenüber Geräuschen, die einen austricksen wollen. Dann kann ich wohl nur noch sagen, Augen schließen und hinhören. Selbst wenn es das Geknattere eines Motorradmotors ist.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir sind am Ende vom heutigen Rabe Info. Um 6 Uhr hören Sie die Wiederholung und morgen um 11 Uhr die nächste aktuelle Sendung. Das Rabe Info gibt's auch als Podcast. Das können Sie herunterladen auf der Homepage rabe.ch. Sie hörten Beiträge von Shane McKay, Theresa Beyer und Radio Korax. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilmer All und die wünscht eine schöne Zeit. Habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.